The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 13. Juni.
2, 3, 4, haltet 8, 2, 3, 4.
Das waren noch Zeiten, als die Demokratische Bundesrepublik eine stattliche Armee besaß und im ganzen Land in den Kasernen die Frühpatrouillen marschierten, so wie in Walt Disneys Dschungelbuch.
Wenn die Frühpatrouillen nah.
Ja, das ist wirklich lange her. Unser Verteidigungsminister Boris Pistorius blickte denn auch gestern nostalgisch in diese Vergangenheit.
Bis Ende der 80er Jahre haben wir gesprochen über 500.000 feststehende Streitkräfte und 800.000 Reservisten.
Davon ist man heute sehr weit entfernt. Und das ruft bei Pistorius jobbedingt, könnte man sagen, ein mulmiges Gefühl hervor. Nicht weit von uns wütet schließlich der russische Aggressor. Putins Überfall auf die Ukraine hat die Bundeswehr unsanft aus ihrem Dornröschenschlaf geholt und die Kriegsuntüchtigkeit der Armee offengelegt. Seitdem wird nicht nur das Sondervermögen für Ausrüstung und Waffen verplant und auch ausgegeben, sondern eben auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. Gestern dann diesbezüglich Ergebnisse. Warum eigentlich erst gestern? Naja, eins der Probleme war unter anderem dieses hier.
Eigentlich hätte man die Strukturen aufrechterhalten müssen. Aber auch die Wehrerfassung ist komplett weggefallen. Es gibt keine Wehrerfassung mehr.
Und was bedeutet das?
Wir könnten im Verteidigungsfall morgen, übermorgen, nächstes Jahr oder in 3 Jahren nicht einmal mobilisieren, weil wir nicht wüssten, wen wir einziehen können. Das ist ein unhaltbarer Zustand, meine Damen und Herren. Das heißt, Punkt 1 ist, die Wehrerfassung muss neu aufgesetzt werden.
Also die Daten von den meisten Reservisten einfach weg? Wo ist die Bürokratie eigentlich, wenn man sie mal braucht? Aber jetzt hat man einen Plan und der sieht so aus. Aus der Wehrpflicht wird zukünftig was, Herr Pistorius?
Und dann sind wir genau an dem Punkt, an dem das Kind dann seinen Namen kriegt. Wir sehen dann damit einen Auswahlwehrdienst vor. Es sollen diejenigen für den Wehrdienst ausgewählt werden, die am fittesten, am geeignetsten und am motiviertesten sind.
Und wie findet man die?
Wir reden von einem Jahrgang von 400.000 jungen Männern, die jedes Jahr 18 werden. Die werden wir anschreiben mit einem Musterungsfragebogen. Ein Musterungsfragebogen, der online versandt werden soll. Der Fragestellung enthält zu Qualifikationen, zu Interessen, zu Neigungen, zu Sport, aber insbesondere auch die Frage beantworten sollen, wer sich vorstellen kann, freiwillig Dienst bei der Bundeswehr zu leisten.
Und wenn man das dann ankreuzt, dann greift schon der nächste Schritt. Nach einer Musterung bleiben idealerweise 5.000 freiwillige Auswahlwehrpflichtige übrig, die dann was genau machen?
Die Struktur dieses Wehrdienstes soll so sein, dass wir einen Grundwehrdienst vorschlagen von 6 Monaten für sogenannte Gewehrträger, die mit einer geringeren Qualifikation dann in die Reserve entlassen werden.
Und wie muss man sich das dann vorstellen in der Praxis? So wie im Film Full Metal Jacket?
Rein in die Socken! Heute ist Sonntag, Gottesdienst um 0800! Auf eure Betten und rein in die Uniform! Stubenappell in 2 Minuten!
Sir, jawohl, Sir!
Wenn ihr mit dem Bettenbauen fertig seid, will ich, dass ihr 2 Scheißer das Klosett reinigt.
Sir, ja, ja, Sir!
Boris Pistorius relativiert.
Das ist im Grunde genommen angelehnt an das, was die Schweden machen. Die Schweden drücken das etwas euphemistisch aus, das passt für Deutschland wahrscheinlich nicht. Sie sagen, wir versprechen dir das beste Jahr deines bisherigen Lebens. So weit würde ich nicht gehen, aber attraktiv soll es sein, sinnstiftend sein.
Fazit, der Ansatz ist gut, hier musste was passieren, aber die Zielmarke mit 5.000 neuen freiwilligen Wehrpflichtigen pro Jahr ist so gering angesetzt, dass sie a. bei Putin keinerlei Schnappatmung auslösen dürfte und b. sie ist so niedrig, dass unsere Sicherheit als Nation damit nicht wirklich verbessert wird. Also, es wird wohl noch eine Weile dauern, bis tatsächlich wieder die Frühpatrouillen durch das Land streifen.
Das ist Militärkultur.
Das ist Militärkultur.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Bilfinger Konzern baut weltweit Infrastruktur und Industrieanlagen, vielleicht auch bald in der Ukraine. CEO Thomas Schulz spricht heute Morgen über den Wiederaufbau im kriegszerstörten Land.
Also man muss jetzt anfangen. Also zu warten, bis der letzte Schuss gefallen ist, das ist dann einfach zu spät.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die Reaktion der Wall Street auf die Zinsverkündung der Fed. Und ein CDU-Politiker nervt mit komischem Gemecker vor der Europameisterschaft.
Als Erste möchte ich mich bei all Ihnen bedanken heute dafür, dass die Menschlichkeit in Ihren Herzen obsiegt. Einfache Menschen, verschiedene deutsche Städte, Gemeinden und Bundesländer haben geholfen und helfen weiterhin. Ich danke dir, Deutschland.
Volodymyr Zelensky bedankt sich bei Deutschland für die bisherige Hilfe für seine Ukraine und er bedankt sich auch schon für die kommende Hilfe. Abgesehen von Panzern und Marschflugkörpern braucht der Präsident noch ganz andere Dinge. Know-how zum Beispiel, Vernetzung, Straßen, neue Häuser und Infrastruktur für Industrieanlagen. Und zwar solche, die von der russischen Armee zerstört wurden. Für deutsche Konzerne ist der Wiederaufbau bereits jetzt ein großes Thema. Einer der Firmen, deren Know-how dann gefragt ist, ist Bilfinger. Der Konzern aus Mannheim beschäftigt rund 30.000 Menschen und ist zuständig fürs Projektieren, Finanzieren, Koordinieren und dann auch Bauen von Infrastruktur, zum Beispiel für Industrieanlagen. Aber Bilfinger kann auch Atomkraftwerke aufbauen und wieder abrüsten. Nach Zelenskys Besuch in Berlin spreche ich heute Morgen mit dem Bilfinger-Vorstandschef Thomas Schulz, wie denn ein solcher Wiederaufbau ablaufen könnte und wer das eigentlich bezahlen soll. Einen schönen guten Morgen, Thomas Schulz.
Guten Morgen, Herr Stangert.
Sie sind ja der Experte für den Wiederaufbau. Da fand jetzt bis gestern eine große Konferenz. Zelensky aus Kiew war da für den Wiederaufbau der Ukraine statt. Sagen Sie mal, um welche Summe geht's da eigentlich? Wie groß ist das Zerstörungswerk der russischen Armee in diesem geschundenen Land?
Also wir reden hier von ungefähr 500 Milliarden Euro an Volumen. Wenn man in die Gesamtinfrastruktur hineinschaut, auch die Lebensqualität der Leute, die dort leben und wohnen, dann können wir da bis zu 750 Milliarden Euro hochgehen.
Hat man denn schon einen genauen Überblick, eine Art Schadensbilanz, was genau zerstört wurde, damit man auf diese Summen kommt? Und das wäre ja dann auch für alle, die Wiederaufbau leisten wollen, sehr interessant. Was genau ist kaputt?
Man hat den Jetzt-Überblick, aber die Schäden gehen ja weiter, wie wir wissen. Luftangriffe etc. gehen weiter. Wir reden hier über Hunderttausende, ungefähr 300.000 zerstörte Häuser, 1.000 Schulen, Kirchen, Krankenhäuser. Also die Infrastruktur ist gravierend getroffen. Und je länger dieser Krieg weitergeht, umso höher wird diese Zahl.
Kann man eigentlich jetzt schon anfangen oder muss man warten, bis der Krieg vorbei ist? Die Ukraine ist ja ein riesiges Land, flächenmäßig.
Also man muss jetzt anfangen. Also zu warten, bis der letzte Schuss gefallen ist, das ist dann einfach zu spät. Die Frage ist natürlich, mit was muss man anfangen? Aber anfangen muss man. Und wir machen ja auch schon einiges. Und wir heißt ja nicht nur die Bilfinger, sondern auch andere Firmen.
Aber mit was genau fangen Sie an? Wie geht man da vor?
Das Wichtigste ist natürlich, dass die Menschen, die in der Ukraine sind, auch in der Ukraine bleiben. Weil wir brauchen ja Leute, die dann auch in Übergangsphasen, wo auch noch immer militärische Aktivität ist, dort dann die zum Beispiel Infrastruktur wieder instand setzen. Das ist ganz wichtig. Wir regeln das dadurch, dass wir unseren Kolleginnen und Kollegen auch Aufträge aus Europa reingeben oder weltweit, die dann für uns arbeiten und heutzutage mit der Digitaltechnik auch kein Problem ist.
Das heißt aber, Sie würden auch jetzt schon tatsächlich mit Arbeitern, mit Bauarbeitern, das sind dann nicht Ihre, Sie planen, Sie sind sozusagen in der Regel ja derjenige, der ein solches Projekt plant, ausführen tun es andere, aber Sie würden auch jetzt schon in ein solches Land reingehen, tatsächlich mit Maurern, mit Elektrikern, mit all den Gewerken, die man da braucht?
Also wenn wir, und da komme ich gleich zu, was man sonst noch braucht, wenn da bestehende Aufgaben sind und das auch wirklich wie ein Geschäft angesehen wird, kann man auch lokal entsprechende Firmen rekrutieren, die dann diese Aufgaben durchführen. Man muss ja mal sagen, die Ukraine, wenn etwas zerbombt ist, bauen die das ja auch wieder auf. Sonst hätten die ja gar keinen Strom, keine Wasserversorgung und dergleichen. Das ist natürlich umso schwerer, umso mehr zerstört wurde. Was ist also wichtig? Wichtig haben wir gesagt, wir brauchen die Leute. Wichtig ist die Ausbildung der Leute. Und wichtig sind sogenannte Sicherheiten. Und Sicherheiten sind A, dass die Leute sicher, lebenssicher auch die Arbeiten ausführen können. Aber auch Investitionen direkt und indirekt, dass die mehr und mehr auch abgesichert werden. Und da hat die Ukraine natürlich ein Problem. Einfach ein Finanzproblem.
Wer zahlt das eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Da haben wir sehr intelligente Leute in Brüssel und in der einzelnen Regierung. Die müssen sie fragen. Aber im Endeffekt ist es so, die Ukraine kann das alleine nicht stemmen. Und wenn die Ukraine das nicht alleine stemmen kann, werden die Leute abwandern in eine Region hinein, wo sie sicher mit ihren Familien und im Lebensumfeld leben können. Also müssen wir etwas tun. Wir müssen unterstützen, helfen.
Aber die Kernfrage, Herr Schmitz, ist ja zum Beispiel die, baue ich einfach wieder auf, was gerade kaputt gegangen ist, inklusive, ich sag mal, der ganzen analogen Infrastruktur, inklusive eines Bahnsystems, das natürlich eher aus dem vorigen, vielleicht auch aus dem vorherigen Jahrhundert noch ist, baue ich die Kernkraftwerke wieder auf oder komme ich hier mit einer modernen digitalen Infrastruktur, Solar, Wind und anderem um die Ecke. Was ist da Ihre Vorstellung, die Ukraine also als Musterstaat sozusagen in Europa aufzubauen?
Also, das ist ein sehr schönes Thema. Und ich als CEO, jetzt bringe ich das leider mal ein bisschen mehr in den Vordergrund, als Thomas Schulz von Bilfinger, wir sind ja ein aktiver Verfechter der Nuklearindustrie.
Sie leben ja auch davon.
Wir leben von dem Aufbau genauso wie von dem Abbau. Wenn Sie in Deutschland schauen, das Bergwerk Asse, wo es um verstrahlte Abfälle geht, wer räumt die aus? Wir als Bilfinger. Also wir sind beim Abbau genauso wie beim Aufbau. Das macht für uns keinen großen Unterschied, rein finanztechnisch. Aber die Ukraine braucht Energie. Die Menschen, die dort leben, brauchen Wärme. Die müssen kochen können. Die brauchen Trinkwasser, das muss gepumpt werden, das muss gereinigt werden, dazu braucht man Energie. Und zu glauben, dass man ein zerstörtes Land dann innerhalb von einem Jahr oder von 3 Monaten oder auch einem Monat, weil in diesem Zeitraum sprechen wir, die Leute brauchen Energie, dann große Windräder aufbaut oder Solarstationen, das ist einfach naiv. Es ist wichtig, bestehende Infrastruktur wiederherzustellen und zeitgleich dann natürlich auch mittel- und längerfristig neue Technologien zuzulassen. Aber erstmal muss bestehende Infrastruktur, soweit das machbar ist, wiederhergestellt werden.
Wie lange dauert das Ganze, bis die Ukraine wieder ein Land ist, das die Infrastruktur hat, na sagen wir mal, mindestens wie vor dem Krieg?
Also Sie müssen das in Phasen unterscheiden. Das kennt man auch aus anderen Kriegsgebieten. Erstmal die Phase für die Grundversorgung herzustellen, in der Regel 1 bis 2 Jahre, dann die Phase, die sogenannte Mittelfristversorgung herzustellen bis zu 5 Jahren und dann alles, was längerfristig ist, ja, geht dann über die 5 Jahre hinaus. Aufgrund des Investitionsvolumens wird auch die Ukraine, wenn politische Entscheidungen getroffen sind in Bezug auf den Krieg zwischen den Ländern, wird die Ukraine natürlich ein Land sein, wo investiert wird, wo Firmen reingehen, wo auch, und das hört sich vielleicht auch schlimmer an, aber Aufbruchsstimmung sein wird, wenn die Nationen, die der Ukraine verbal Unterstützung zugesprochen haben, dies auch realisieren. Das kommt uns allen zugute. Es kreiert mehr Geschäft. Es bringt die Sicherheit für die Ukrainer, vielleicht auch wieder zurückzugehen in ihr Land und mit aufzubauen und ein tolles Land hinzustellen, was dann auch besser dasteht wie vorher.
Ja, und die Unterstützung der hiesigen Bevölkerung ist wahrscheinlich größer bei der Finanzierung von Schulen als von Schützenpanzern. Insofern bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Schulz, für dieses Update am frühen Morgen und wünsche Ihnen und Ihren Leuten, dass Sie möglichst bald mit dieser Wiederaufbauarbeit beginnen können.
Vielen Dank, Herr Steiner. Wünschen wir uns alle. Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da führte zuletzt die sinkende Inflationsrate in den USA zu einer beschleunigten Kurserholung auch am deutschen Aktienmarkt. Aber unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York weiß mehr darüber. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hi Gabo, ja, in den USA ist die Inflation im Mai endlich gefallen. Zwar nur ein bisschen auf 3,3% von 3,4% im Vormonat, aber immerhin. Experten hatten nämlich gar keine Veränderung erwartet. Die Kerninflation, also wenn man die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise rausrechnet, ist auf 3,4% gefallen von zuvor 3,6%. Was tatsächlich noch hartnäckig ist, das sind die Wohnpreise. Die machen ja ein Drittel bei der Inflationsberechnung aus. Mieten sind immer noch 5,4% höher als vor einem Jahr. Wo es aber einen Rückgang gab, das war bei den Energiepreisen um 2% und auch bei den Lebensmitteln ging es nur um 0,1% nach oben. Die Zahlen kamen ja vor Marktöffnung schon raus und sorgten dann auch dafür, dass die großen Indizes an der Wall Street direkt mit einem guten Plus öffneten. Beim S&P 500 und an der Nasdaq gab es auch neue Rekordstände. Die Anleger freuten sich einfach deshalb über diese Daten, weil sie jetzt auf baldige Zinssenkungen hoffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im September gesenkt werden, stieg nach den neuen Inflationsdaten auf 73%. Am Tag davor waren es noch 53%.
Gestern gab es ja dann noch eine wichtige Verkündung der Federal Reserve zur Geldpolitik. Aber verrat uns, wie haben die Anleger an der Wall Street genau darauf reagiert?
Ja, das hat dann tatsächlich die Partylaune ein bisschen gedämpft. Die Anleger hatten ja gehofft, dass die Notenbank optimistischere Töne anschlägt. Dass die Zinsen diesmal nicht gesenkt werden, war klar. Aber dass sich Notenbankchef Jerome Powell doch so zurückhaltend zeigte, das gefiel den Anlegern dann doch nicht so gut. Die Fed peilt jetzt nämlich nur noch eine Zinssenkung in diesem Jahr an. Im März war noch von 3 die Rede. Powell sagte zwar, die neuen Inflationsdaten seien ermutigend, aber seien noch mehr gute Daten nötig, um Zuversicht zu fassen, dass die Inflation sich wirklich nachhaltig auf die Zielmarke von 2% zubewegt. Also auch eine Senkung im September ist längst keine abgemachte Sache. Man muss ja auch sehen, der Arbeitsmarkt ist ja immer noch sehr stark, wie die jüngsten Daten ja gezeigt haben. Und den will die Notenbank mit ihren hohen Zinsen ja eigentlich schwächen. Wo die Zinsen aber schon Wirkung zeigen, ist bei der Gesamtwirtschaft. Die ist im ersten Quartal aufs Jahr gerechnet nur um 1,3% gewachsen, nach 3,4% Ende letztes Jahr. Also insgesamt müssen wir uns in den USA aber wohl noch auf länger höhere Zinsen einstellen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein sehr bekannter CDU-Politiker so wenig Feingefühl für die Fußballfans beweist. Bald heißt es ja für viele wieder gemeinsam jubeln beim Public Viewing der Fußball-Europameisterschaft. So wie hier auf der größten Fanmeile Deutschlands am Brandenburger Tor in Berlin. Einer wird wohl definitiv nicht mitjubeln und das ist der ehemalige Gesundheitsminister und heutige CDU-Fraktionsvize Jens Spahn. Der erklärt im Interview mit der Rheinischen Post, es nervt die Leute und es macht die Stimmung nicht besser in einer Zeit, in der eh schon alle gereizt sind. Zitat Ende. Er meint damit die Absperrung und die Umwege, also das Ganze rund um die Fanmeile am Brandenburger Tor. Glaubt man Jens Spahn, reiht sich diese Fanmeile also gleich ein in die Diskussion um Waffenlieferungen, Heizungsgesetze und Inflation und zieht die Laune der Deutschen runter. Naja, der Einzige, der hier wirklich schlechte Laune verbreitet, ist wohl er selbst. Die Fanmeile ist doch ein Symbol für Zusammenhalt, Lebensfreude, das gemeinsame Feiern. Haben wir doch nach all diesen Kriegsmonaten, 2 Jahre sind schon bitter nötig. Vielleicht überlegt es sich Jens Spahn ja nochmal und lässt sich anstecken von Millionen gut gelaunten Fußballfans, wenn es wieder heißt...
Hey Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der legendäre Joey Chestnut, der unangefochtene Champion des Hotdog-Wettessens, dieses Mal vom Hauptevent offiziell ausgeschlossen wurde. Der 40-jährige Amerikaner gilt in seinem Land eigentlich als Held.
He is the very vessel of our freedom, the champion of the 4th of July. The number one ranked eater in the world. The Nathan's famous hot dog eating champion of the world. Joey Chestnut!
Er ist der 16-fache Gewinner des gefeierten Nathan's Hot Dog Eating Contest, der jährlich in Coney Island, New York stattfindet. Bei diesem ultimativen Test wird der Wurst-Messias gekrönt, der in 10 Minuten die meisten Hot Dogs verschlingt.
From 5, 4, 3, 2, 1, begin!
We are off in the 103rd iteration of the Nathan's famous Hot Dog Eating Contest. Joey Chestnut, the man to beat.
Menschen kommen zu Tausenden, um sich dieses Fressspektakel anzuschauen. Chestnuts Weltrekord liegt bei unfassbaren 76 Hotdogs. Das sind fast 8 pro Minute. Aber warum sollte dieser Star dieser Fressszene plötzlich nicht mehr teilnehmen dürfen? Der Grund ist sein neuer Sponsor. Der heißt nämlich Impossible Foods. Diese Marke produziert nämlich vegane Würstchen und steht damit in direkter Konkurrenz zu Nathan's und dem Veranstalter ELM. Wir sind am Boden zerstört, schrieb der Veranstalter in einem öffentlichen Statement, dass Joey Chestnut sich entschieden hat, eine Konkurrenzmarke zu vertreten. Und damit also nicht am 4. Juli 2024 am Hotdog Eating Contest teilnimmt. Tja, das wird für Chestnut wohl etwas schwieriger zu verdauen sein als die ganze Rekordzahl seiner Hotdogs. Denn jetzt ist er nicht mehr ein Gewinner und vielleicht haben sich ja aber doch mit ihrem Song »The Winner Takes It All« einfach getäuscht. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle, an diesem Mikrofon, in diesem Studio, meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory.